Das Leben des Friedrich Schiller. Eine Wanderung. Ich gehe mit dem Gedanken um, über Friedrich Schiller zu schreiben. Entsinne mich, wie meine Schwester mir als Kind, ich ging noch nicht zur Schule, Schillers Bürgschaft beibrachte. Es war das erste Gedicht, das ich auswendig konnte. Auf einem Bein hüpfend lernte ich es. Die Geschichte von Möros, der den Dolch im Gewande zu Dyrnys, dem Tyrannen, schlich und zum Tode verurteilt, den Freund ihm als Bürgen ließ, um die Schwester dem Gatten zu freien, beeindruckte mich zutiefst. Sie hat wohl meine Vorstellung von Freundschaft fürs Leben geprägt. Und der Widerstreit von Versmaß und Hüpfrhythmus ist bis heute in mir. Dann kam von den Erwachsenen die Geschichte von den faulen Äpfeln in Schillers Schreibtischschublade, die Geschichte seines enormen Fleißes und fortwährenden Krankseins. Wurde er nicht gegen den anderen Goethe ausgespielt? Ich sah ihn Tag und Nacht über seinen Papieren sitzen und Schnupftabak in die große Nase ziehen. Ich wandte mich dem anderen zu, der es weniger mit dem Fleiß hatte und mehr Heiterkeit versprach und den meine Großmutter einen Schürzenjäger nannte. Später, als ich an einer Universität studierte, die den Namen Friedrich Schiller trug, änderte sich das kaum. Im Gegenteil, mit den jungen Romantikern werde ich gern vor Lachen vom Stuhl gefallen, wenn sie Schillers Lied von der Glocke rezitierten. Mit ihnen mokierte ich mich über Schillers biederes Frauenideal. Goethe war mir stets näher, und ich solidarisierte mich mit Georg Büchner, der Schillers Dramenfiguren, Marionetten mit himmelblauen Nasen und affektierten Pathos nannte. Im Herbst und Frühwinter 2002 führen mich meine Lesungen aus den Tage- und Nächtebüchern aus Lappland an Schillers Lebensorte. Ein Zufall? Mir scheint es keiner zu sein. Mannheim, der Ort der Uraufführung seiner Räuber. Dresden, Jena. Zwischen zwei Lesungen fahre ich am Wochenende nach Bauerbach. Weimar. Das Denkmal der beiden Freunde auf dem Platz vor dem Theater. Der Nacken wird mir steif. Man weiß um den unterschiedlichen Körperbau der beiden, schlank der eine, beleibt der andere. Schiller hat Goethe zudem um Haupteslänge überragt. Aber gleich groß stehen sie nebeneinander. Der Größenunterschied wird negiert. Einer Gerechtigkeit wegen? Welcher? Die Anmaßung, dem einen Goethe den Lorbeerkranz in die Hand zu geben, den anderen nur danach greifen, ihn den Lorbeer nicht einmal berühren zu lassen. Die schulmeisterliche Geste, die man Goethe zugedacht hat. Gleichsam beruhigend legt er die Hand auf die Schulter des Freundes. Das Offizielle, Unpersönliche, die klassische Kälte des Standbildes. Lebendig ist es allein auf seinen steinernen Stufen. Mehrere Halbwüchsige nutzen sie als Sprungbrett für ihre Künste mit ihren Skateboards. Im Novemberlicht stehe ich in Weimar Schillers Wohnhaus im Rücken, unvermittelt vor Wieland Försters Schillerstatue. Ich gehe um die Bronze herum. Ein menschliches Maß, ein nackter Körper in der Qual seiner physischen Existenz, die Arme erhoben, kein Gesicht, kein Kopf sichtbar. Es bleibt nichts als das Werk. Es ist die Person und ist nicht die Person. Es ist das Werk, das aus ihr hervorging. Der Körper als Metapher für das Werk. So wie Wieland Förster Schiller geschaffen hat, über ihn schreiben. Ich lese Schiller, lese, lese. Der Dramatiker, Lyriker, Erzähler, Historiker, Kritiker, der Herausgeber, Theoretiker, der Ästhetiker und Philosoph. Der Bearbeiter von Stücken, Übersetzer, der Briefschreiber Schiller. Vieles lese ich zum ersten Mal. Eine Wanderung durch seine Texte. Räume öffnen sich, in manche blicke ich nur hinein, in anderen halte ich mich lange auf, durchwandere Satz für Satz. Landschaften tun sich auf, der Horizont der Gedanken dehnt sich. Abwehr und Faszination. Abwehr, ich finde meine Vorurteile bestätigt, mich befremdet die Hochgestimmtheit von Schillers Ton. Faszination, das Werk, die Kunstwelt, die sich vor mir ausbreitet. Der große Spannungsbogen von den frühen zu den späten Dramen, von den Räubern zu Wallenstein und Demetrius. Die Brüche, Risse, Abgründe. Schiller sagt sich von seinen Räubern los, bezeichnet seinen Don Carlos als Machwerk. Warum? Dann seine Abkehr vom Theater für 10 Jahre. Nebenwege, warum geht er sie? Was lässt ihn später zurückkehren zum Eigentlichen, zur Poesie? Dann der unaufhaltsame Erfolg seiner Dramen auf den deutschen Bühnen. Die Geschichte seines Erfolgs, immer auch die Geschichte seiner Verunsicherung. Das Publikum als Richter? Die aufregende Landschaft von Schillers Gedankenwelt, die Lauterkeit dieses Mannes. Mich berührt am stärksten seine Wahrheitssuche. Wie er sich die kleinen Bleigewichte an die Füße bindet, die ihn erden. Schiller, der Weltverbesserer, der den Weg zu der Freiheit über die Schönheit gehen will, der in der ästhetischen Erziehung des Menschen den Schlüssel zur Weltveränderung sieht, der dieser Idee vertraut und ihrer Ausarbeitung viel Lebenszeit widmet. Und sie zunehmenden Zweifel zieht, sie am Verlauf der Geschichte den europäischen Umwälzungen von 1789 und ihren Folgen prüft, unerbittlich Analyse des Schönen und Zeitanalyse verbindet. Erregungen, Widersprüche, die mir aus seiner Biografie entgegentreten, die Kargheit seiner Lebenslandschaft. Nie hat Schiller die Schauplätze seiner Dramen, das Frankreich der Jungfrau von Orléans, das Schottland seiner Maria Stuart, nie Spanien, Russland, die Schweiz gesehen. Er ist in seinem Leben nicht nach Italien gereist, niemals hat er an einer Küste gestanden, nie das Meer gesehen. Schiller, ein Suchender in der Welt der Bücher, ein Abenteurer auf dem Papier? Den Mangel an sinnlicher Welterfahrung hat er selbst stets beklagt, von sich als einem Tier gesprochen, dem gewisse Organe fehlen, sich als eine Zwitterart zwischen dem Begriff und der Anschauung gesehen, zwischen der Regel und der Empfindung, zwischen dem technischen Kopf und dem Genie. Schillers früher Tod. Mit 45 stirbt er. Alles, was der Dichter uns geben kann, ist seine Individualität, schreibt er. Genau darauf richtet sich meine Neugier, von der meine Wanderung bestimmt sein wird, auf die Individualität, die dieses Werk hervorbringt. Das Verwobensein der Schriften mit dem Menschen, wie eines mit dem anderen verbunden ist, sich beflügelt, stört, verwundet, beglückt, stranguliert und fördert. Nicht das Werk ist Gegenstand meines Buches, es sind die Umstände und Bedingungen seiner Entstehung. Ich gehe den unspektakulären Weg, mein Blick richtet sich auf den Arbeitsalltag Schillers. Für diesen Weg ist ein authentischer Zeuge mein Begleiter, Schiller selbst, seine Briefe. Seine Stimme ironisch, sarkastisch, bitter, heiter, verzweifelt, böse, scharf. Niemals ein Entweder-Oder, immer ein für ihn charakteristisches Sowohl-als-auch, der Blick von zwei Seiten. sein stetes Geworfensein zwischen Erwartung und Enttäuschung, Hochstimmung und Depression, zwischen, wie er selbst sagt, Opiumsschlummer und Champagnerrausch. Ein Mann der Verbindlichkeit, des Ausgleichs war er nicht, eher einer der Schroffheiten. Seine scharfen Urteile über Kollegen, eine Schärfe, mit der er auch mit sich selbst ins Gericht geht. Die Anziehungskraft, die von all diesen Widersprüchen ausgeht, meine Neugier.